Radio M im Gespräch.
Jeder ist seines Glückes Schmied. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie den Weg durchs Internet zu Radio M gefunden haben. Ich hoffe, dass Sie in den nächsten Minuten den festen Eindruck gewinnen, gut geschmiedet zu haben. Ums Glück soll es nämlich gehen und damit um eine Angelegenheit, die jeder haben will und die vielen als das höchste erreichbare Ziel gilt. Aber solange wir nach dem Glück streben, haben wir es ja noch nicht erreicht. Wie also finden wir den Weg zum Glück? Pastor Dieter Jäger von der Evangelisch-Methodistischen Kirche hat sich darüber reichlich Gedanken gemacht. Und wir wollen sehen, ob wir jetzt gemeinsam einen Weg zum Glück finden. Hallo Dieter.
Hallo Gerrit.
Man muss kein Philosoph sein, um zu der Erkenntnis zu gelangen, Glück ist für jeden etwas anderes und damit höchst individuell. Die Frage, wie werde ich glücklich, wird sich folglich nicht mit einer knappen allgemeinen Formel beantworten lassen. Die Wissenschaft bemüht sich trotzdem um die Beantwortung dieser Frage und versucht seriös zu ergründen, was Glück für uns bedeutet, was es ausmacht und auch, was körperlich bei uns geschieht, wenn wir Glück empfinden. Zuerst fragen diese Wissenschaftler Menschen, wann sie glücklich sind, dann analysieren sie die Antworten und versuchen, Glücksgemeinsamkeiten bei diesen Menschen zu finden.
Aber das ist doch zunächst mal ganz einfach. Glück, das ist ein unerwarteter, erstaunlicher Zufallstreffer, der sprichwörtliche Sechser im Lotto oder in bestimmten Situationen eben auch das Fernbleiben von Unglück. Dichter Stau auf der Autobahn, das Hagelgewitter kommt, alle kriegen ihren satten Hagelschaden und Ich stehe gerade unter einer breiten Brücke. Da habe ich eben Glück gehabt. Und das fühle ich dann auch. Gänsehaut, Entspannung, eine totale Ausgeglichenheit oder Erleichterung oder auch pure Freude. Wobei Glück nicht nur mit Zufall zu tun hat, sondern auch mit Arbeit und Erfolg. Wenn ich mich voll reingehängt habe und schließlich mein großes Ziel erreicht habe, dann bin ich anschließend zwar total geschafft, aber eben auch glücklich mit einem tiefen Gefühl von innerem Frieden. Mit frommem Vokabular, es ist ein Segen. Man sagt ja auch, dieser oder jener Mensch hat ein segensreiches Leben gelebt. Gemeint ist damit, er war glücklich und er hat auch andere glücklich gemacht.
Okay, damit haben wir jetzt ein paar Beispiele, die zeigen, wie individuell Glück ist. Aber das ist ja noch ein bisschen wenig. Auf dem Weg zum Glück wollen wir ja etwas mehr haben als diesen netten Ratschlag, musst du selbst wissen, wie du glücklich wirst, weil das so ungemein individuell ist. Halten wir uns vielleicht mal an die Literatur. Schriftsteller haben ja oft einen ganz unkonventionellen Zugang zu solchen Fragen. Amüsant und doch hintersinnig, finde ich, ist das Beispiel von Theodor Fontane. Er hat gesagt auf die Frage, was Glück bedeutet, eine Grießsuppe, eine Schlafstelle, gute Freunde und keine Zahnschmerzen. Das ist schon viel. Der britische Schriftsteller Ernest Hemingway hat es vieldeutiger beschrieben. Er meinte, Glück, das ist einfach gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. Also die unschönen Seiten der Vergangenheit einfach vergessen und sich an der momentanen Gesundheit erfreuen. Und Hermann Hesse, der sich außergewöhnlich viel mit der Frage nach dem Glück befasst hat, er schreibt an einer Stelle, Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, der ist glücklich.
Ja, aber das klingt jetzt doch ziemlich einfach, oder? Glück ist Liebe und Liebe ist Glück. Diese ganzen so lyrisch daherkommenden Versuche, Glück zu beschreiben, das hilft ja nur beschränkt weiter. Für einen Aha-Effekt reicht's, aber für mehr doch wohl nicht. Was für mich Glück ist, das ist immer noch unklar, weil es doch höchst individuell bleibt. Für einen ist es eine Woche stilles Wandern im Schwarzwald, während der andere 14 Tage Ibiza-Party-Stimmung paradiesisch findet. Vielleicht brauchen wir andere Quellen, um Glück allgemein treffend beschreiben zu können. Was sagt eigentlich das Lexikon zum Thema Glück?
Naja, mit dem Lexikon ist es wie mit den Menschen. Es kommt immer darauf an, welches du aufschlägst. Eine Definition lautet zum Beispiel, Glück ist eine günstige Fügung des Schicksals oder positiver Zufall oder unverdient positiver Umstand. Die Folge ist dann Befriedigung oder Zufriedenheit. Der Gemütszustand eines Glücklichen, das ist Hochstimmung, besonders wenn lang oder heiß ersehnte Wünsche erfüllt wurden. Also das, was wir eigentlich alles schon gesagt hatten. Sprachgeschichtlich ist das Wort Glück auch interessant. Es kam aus dem Nordwesten in unsere Sprache, aus dem Westfälischen, Münsterländischen, Niederrheinischen. Aus dem 12. Jahrhundert ist das Wort Gelucke überliefert und das heißt zunächst einmal gelingen. Daraus hat sich unser heutiges Wort Glück entwickelt und damit wird die Bedeutung von Glück vielleicht auch schon etwas klarer. Glücklich ist danach jemand, dem etwas gelingt. Da steckt einerseits Erfolg drin, wenn ein bestimmtes Ziel erreicht wurde, gleichzeitig lässt es aber offen, wodurch der Erfolg gekommen ist, also ob durch eigene Anstrengung oder ob durch Zufall. Auf jeden Fall, die Sache hat geklappt, der Topf hat einen Deckel, eine Sache ist vollständig rund geworden, sie ist zu einem guten Abschluss gekommen, wenn vielleicht auch nur vorläufig.
Das ist doch das Stichwort und vielleicht ein ganz guter, wichtiger Baustein. Glück, etwas Vorläufiges, kein Dauerzustand, nur eine Momentaufnahme. Dauerhaftes Glück ist doch wohl kaum möglich. Was wir erleben, ist meiner Erfahrung nach immer zeitweises Glück. Zeitweise etwas anderes, dann eben Pech, Unglück oder Reinfälle und was nicht alles. Glückssträhnen sind toll, aber es gibt ja auch das andere. Wenn alles schief geht, einen das Glück verlassen hat, die Fußballer sagen dann zum Beispiel, wenn etwas einfach nicht gelingt, wir haben die Seuche am Fuß.
Ja sicher, vielleicht sollten wir deshalb an diesem Punkt trennen. Es gibt die eine Seite des Glücks, ich nenne sie mal die äußere. Etwas gelingt, der Erfolg ist da, durch Anstrengung, durch Zufall oder etwas Unerwartetes geschieht, etwas ungemein Schönes. Auf der anderen Seite gibt es die innere Seite des Glücks, also das, was wir im tiefsten Innern als Glück empfinden. Das ist eben außergewöhnliche Zufriedenheit, Befriedigung, tiefe Freude. Und Forschungsergebnisse belegen, dass diese innere Seite die entscheidendere ist. Danach ist Glück nämlich eine Sache des Kopfes und viel weniger von den äußeren Umständen abhängig, als wir das oft meinen. Da hängt Glück eng mit Grundüberzeugungen zusammen und damit, wie wir die äußere Wirklichkeit interpretieren, auf uns wirken lassen. Interessant finde ich in diesem wissenschaftlichen Zusammenhang auch, dass sich Glück biochemisch analysieren lässt. Der Körper schüttet bei bestimmten Reizen bestimmte Moleküle aus, unter anderem Endorphine. Und Rezeptoren, also die Empfangsstationen in unserem Gehirn, die nehmen diese Endorphine auf und jetzt entsteht ein Glücksgefühl. Allerdings, und da sind sich Biochemie, Psychologie und auch unser eigenes Erleben einig, hält die Endorphinausschüttung nicht lange an. Nach spätestens 5 Minuten ist Schluss mit der Ausschüttung und das überschäumende, euphorische Glücksgefühl zieht sich wieder zurück. Auch rein körperlich ist Glück also eine vorübergehende Angelegenheit, ein äußerst flüchtiges Phänomen.
Naja, so ganz flüchtig ist die Sache ja wohl nicht, finde ich. Oft entsteht unser Glück doch auch durchs Vergleichen. Wenn ich auf 120 Quadratmeter wohne und mein Nachbar nur auf 75, dann empfinde ich meine Situation als glücklich. Und das nicht nur 5 Minuten, vor allem, wenn wir das Gleiche zahlen. Andererseits können unsere Einschätzungen aber auch ganz wirklichkeitsfern sein. Wenn ich mir vorstelle, mein Kollege bricht sich einen Arm, braucht einen Gips und muss sein Lieblingshobby Schwimmen vorübergehend an den Nagel hängen, dann fühlt er sich unglücklich und hält mich vielleicht für glücklich, weil ich ja nichts habe, zumindest nichts Sichtbares. Dass meine Knie aber schon seit Jahren kaputt sind und ich nicht mal mit dem Fahrrad richtig schmerzfrei 500 Meter zum Einkaufen fahren kann, sieht er nicht. Ich denke mir, das ist so, als ob jeder in einem Turm leben würde. Je höher der Turm, desto glücklicher sind wir. Wenn aber ein Turm ganz allein in der Weltgeschichte rumsteht, dann weiß ich ja nicht, ist der jetzt eher hoch oder eher niedrig. Also ich suche mir immer Vergleichstürme. Schneidet mein Turm im Vergleich gut ab, fühle ich mich glücklich. Schneidet er schlecht ab, ist er einer der niedrigeren, dann fühle ich mich unglücklich.
Also das heißt, ob ich glücklich bin oder nicht, ist immer eine Frage des Vergleichs mit anderen. Ich weiß nicht, also ich vergleiche mich nicht immer mit anderen. Allerdings bewusst nicht. Ich habe nämlich mal den Satz gelesen und den finde ich sehr gut. Wenn du dich richtig unglücklich machen willst, dann vergleich dich einfach mit anderen.
Da ist natürlich was dran, aber es sind, glaube ich, auch nicht immer die Vergleiche mit anderen, die über mein gefühltes Glück entscheiden. Wir vergleichen trotzdem offen oder unbewusst immer. Du fragst dich, was erwarte ich vom Leben? Und vergleichst dann deine Erwartungen mit der Wirklichkeit. Da kann man ja auch schon mal unglücklich werden, wenn die Wirklichkeit weit unter den Erwartungen liegt. Ich möchte eine glückliche Familie. Ist sie glücklich? Ich hatte doch mal Ideale und ich hatte mal Träume. Was habe ich davon verwirklicht? Oder eben die spannende Frage, wo entstehen eigentlich die ganzen Bilder für mein Leben, für mein ach so glückliches Leben? Im Fernsehen? Vorm Computer? In Filmen, Büchern, illustrierten Urlaubskatalogen, in Fitnessstudios? Und dann sehe ich mir mein Leben an. Statt Hochglanz, grauer Alltag, statt geschöntem Lächeln und strahlend blaue Augen, Pickel und Falten und statt Palmen und Strand Wohnblock und Asphaltwüste, da muss man nicht glücklich werden. Dann haben mir auch meine Eltern, meine Lehrer, Menschen in der Nachbarschaft und in der Kirche Bilder mit ins Leben gegeben, die mir vor Augen führen, wie denn das Leben zu sein hat. Die beeinflussen mich ja auch. was ich als Glück empfinde und was nicht. Und schließlich, Gott, was habe ich überhaupt für ein Bild von ihm? Glaube ich, dass er mein Glück will oder halte ich ihn eher für einen Spielverderber, der mich immer schön auf dem schmalen, dem schweren Weg sehen will?
Das war jetzt ein bisschen viel. Also mein Vergleichsturm ist also gar nicht der von anderen, sondern der Turm mit meinen Erwartungen und Vorstellungen vom glücklichen Leben, mein Traumturm. Je näher mein Lebensturm an meinen Traumturm heranreicht, desto glücklicher fühle ich mich. So habe ich das doch richtig verstanden. Dann bin ich also selbst nicht nur meines Glückes, sondern auch meines Unglückes Schmied, wenn ich den Traumturm nämlich zu hoch baue.
Naja, ganz so scharf muss man das vielleicht nicht formulieren, aber die Richtung stimmt schon. Deshalb lohnt es sich auch sehr, über diese beiden Türme nachzudenken. Wie sieht denn mein Traumturm aus? Warum sieht er so aus? Wer hat mir die Maßstäbe für mein Leben vermittelt? Und finde ich die eigentlich richtig? Lebe ich in der Sorge, mein Wirklichkeitsturm könnte zu niedrig sein? Ich könnte eben mein Glück versäumen?
Wenn ich diese Fragen beantworte, dürfte es mit meinem Glück wohl schon ganz gut vorangehen. Ich müsste meinen Traumturm auf ein realistisches Maß zurechtstutzen, meine Glücksmaßstäbe klären und gegebenenfalls korrigieren und dann könnte ich die Türme doch Türme sein lassen. Und die Türme anderer lasse ich gleich ganz in Ruhe, mit denen vergleiche ich mich gar nicht, weil ich ja nicht weiß, woraus sie im Einzelnen bestehen und was in ihnen steckt. Das ist jetzt natürlich auch alles sehr menschlich gedacht oder vielmehr vom Menschen aus und auf ihn bezogen. Jetzt hast du gerade aber eben, nicht ganz unerwartet für einen Pastor, noch Gott ins Spiel gebracht. Das lenkt den Blick von mir weg. Also ändern wir mal die Blickrichtung. Was sagt Gott denn zu meinem Glücklichsein und will er es überhaupt?
Es gibt eine spannende Geschichte dazu. Jesus wurde mal nach einem Glücksrezept gefragt. Da trifft Jesus einen jungen Mann und der fragt ihn, Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das klingt jetzt sehr theologisch und fromm, aber eigentlich fragt er, was muss ich tun, um glücklich zu werden? Selig, glückselig, jetzt und sogar für immer. Der junge Mann verbindet das gleich mit der Frage nach seinem eigenen Dazutun. Was soll ich tun, damit Gott mit mir zufrieden ist? Also ganz menschlich gedacht, was muss ich tun, damit Gott über mich glücklich ist?
Aber hinter einer solchen Frage steckt doch die Behauptung, wenn Gott glücklich ist über mich, dann kann ich auch selbst glücklich sein. Und das hört sich nach einem ziemlich ferngesteuerten Glück an, finde ich, und überhaupt nicht mehr individuell. Aber bleiben wir mal bei dem jungen Mann. Was antwortet Jesus dem denn?
Naja, der Mann könnte ja eigentlich ganz glücklich sein. Das weiß er auch. Dazu muss er Jesus gar nicht fragen. Um im Bild mit den Türmen zu bleiben, im Vergleich zu vielen anderen steht sein Turm nämlich gut da. Er ist jung, dynamisch, erfolgreich, wohlhabend, steht auf der Sonnenseite des Lebens. Er merkt aber, dass das nicht reicht. Irgendwas quält ihn und dieses ist so entscheidend, dass er trotz aller schönen Dinge im Leben immer noch nicht sein Glück gefunden hat. Irgendetwas lässt seinen eigenen Turm so entsetzlich klein erscheinen.
Also der Typ will Gott gefallen, steht in dieser Angelegenheit auch objektiv gesehen ziemlich gut da, ist aber trotzdem nicht glücklich. Dabei ist das Ziel doch nun wirklich nicht schlecht, das er verfolgt, oder?
Was heißt schlecht? Das Ziel ist sogar gefährlich. So wie er in seinem Leben alles auf Hochglanz poliert hat, will er auch vor Gott Bestleistungen bringen. Er will sich vor ihm mit Bestleistungen brüsten, aber er vergisst dabei, dass wir vor Gott nicht durch uns selbst glänzen können. Dass unsere Unvollkommenheit, unsere unvollkommene Suche nach Gott zu uns gehört, das merkt er gar nicht. Darin liegt aber erst der Clou, dass Gott uns mit allen Pleiten, Pech und Pannen annimmt und liebt. Das macht mein Glück doch aus. Und genau das versucht Jesus dem jungen Mann klarzumachen. Er sagt ihm, konzentrier dich nicht auf deinen Besitz und dass du alle Schäfchen im Trockenen hast. Konzentrier dich auch nicht auf deine frommen Leistungen vor Gott. Werde stattdessen arm, öffne deine Hände, dein Herz, damit Gott alles füllen kann. Bring ihm doch mal deine Sehnsucht nach Gesundheit, nach Glaube, nach Vergebung von Schuld, nach Frieden und was immer du dir vorstellst, was dich glücklich machen könnte. Geh zu Gott, sag es ihm. Das ist mein Turm, so sieht er aus. Und warte und erwarte, dass er sich um dein Bauwerk kümmert.
Dann könnten wir ja den Schritt von vorhin wieder rückgängig machen. Wir müssen dann unseren Traumturm gar nicht auf ein realistisches Maß zusammenkürzen, sondern wir nehmen ihn, wie er ist, und lassen Gott quasi als den neuen Bauherrn einfach mal ran. Das klingt schon nicht schlecht, aber es lässt auch noch eine Menge Fragen offen.
Das scheint wohl dazu zu gehören.
Okay, dann werden wir uns darüber wohl noch weiter unterhalten müssen. Soweit kann man es aber trotzdem zusammenfassen. lassen, um sich eine realistische Chance zu eröffnen, glücklich zu werden, sollten wir uns zunächst darüber klar werden, was wir uns fürs Glück erträumen, sollten aufhören, uns bei der Suche nach dem Glück mit anderen zu vergleichen und dann Gott eine Hausführung durch unseren verträumten Glücksturm gewähren, damit sich mal ein Fachmann für mich und ein Fachmann fürs menschliche Glück dieses Bauwerk anschaut. Und damit vielen Dank, Dieter Jäger, Pastor der Evangelisch-Methodistischen Kirche, fürs Kommen und fürs anregende Gespräch. Ich hoffe, es hat auch Sie zum Nachdenken angeregt, denn das war es zumindest für diesen Moment von uns. Mein Name ist Gerrit Mattes. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.